Wir hören nun den fünften Vortrag unserer Radioexerzitien mit Pfarrer Winfried Abel aus dem Bergkloster Bestwig bei Meschede in Nordrhein-Westfalen. Das Thema der Radioexerzitien mit Pfarrer Winfried Abel am Anfang dieses Jahres lautet: Lasst euch vom Geist entflammen. Das Bergkloster Bestwig wird getragen von den Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel.
Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du trennst durch dein Licht die Wahrheit vom Irrtum. Hilf uns zu unterscheiden, was wahr ist. Befreie uns von jeder Lüge, von der die andere täuscht und von der noch schlimmeren, die uns selbst täuscht. Hilf uns, das Sprechen Gottes in der Seele zu erkennen und von jeder anderen Stimme zu unterscheiden. Zeige uns in allen Situationen unseres Lebens den Willen Gottes, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Lass uns in allen Ereignissen Zeichen Gottes erkennen. Mach uns fähig, das zu erspüren, was du uns sagen möchtest. Lenke vor allem unseren Blick nach oben, damit wir Gott überall erkennen, wo er für uns gegenwärtig ist, überall, wo sein Wirken uns begegnet und anrührt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Exerzitienteilnehmer an den Rundfunkgeräten, wo immer sie auch sind. Wir haben heute Morgen im Gottesdienst gehört, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Selbst wenn der Docht nur noch glimmt, der Herr kann daraus wieder ein loderndes Feuer machen. Das will er ja auch bei uns tun. Er will immer wieder durch seinen Heiligen Geist das Feuer in uns entzünden, das vielleicht schon einmal ganz groß gelodert hat und ein wenig in sich zusammengefallen ist. Es ist beim Heiligen Geist eben nicht so, wie ich schon sagte, dass er alt wird, dass er Ermüdungserscheinungen hat, sondern er ist das Prinzip der Neuheit, der Jugendlichkeit. Und deswegen dürfen wir ihn immer wieder neu erbitten und Jesus nennt ihn die Gabe aller Gaben. Und eine besondere Eigenschaft des Heiligen Geistes ist es, dass er uns erinnert, so wie Jesus ja sagt, er wird euch an alles erinnern. Wir haben das am Beispiel des verlorenen Sohnes gestern schon betrachtet, der, als er alles verloren hatte und nur noch in Lumpen ging, bei den Schweinen saß und dort die kostbare Gabe der Erinnerung geschenkt bekam durch den Heiligen Geist, dass er das Bild des Vaters auf einmal in einem ganz anderen Lichte sehen konnte, um dann den Entschluss zu fassen, ich will mich aufmachen und will zu meinem Vater zurückkehren. Und dann hat er eben den Vater so erlebt, wie er schon immer war, wie er ihn aber nie recht wahrgenommen hat, weil er sich ein falsches Vaterbild vorgemalt hatte, um sein Gewissen zu beruhigen, um seinen emanzipatorischen Drang, sich vom Vater zu lösen, zu rechtfertigen. Und dann in den Armen seines Vaters erkennt er seine Würde wieder. Da weiß er, was er wirklich verloren hatte. Nicht das Geld, sondern die Sohnschaft. Und so erinnert uns der Heilige Geist immer wieder an das, wozu wir geschaffen sind. Im Buch Exodus, im Kapitel 33, da lesen wir, wie Mose zum Berg Sinai kommt, zum Berge Horeb, um dort Gott zu begegnen. Er möchte gerne Gott schauen. Und Gott sagt zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, hier, diese Stelle da, stell dich an diesen Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück, und du wirst meinen Rücken sehen, mein Angesicht aber kann niemand sehen. Was will Gott damit sagen? Dass wir ihn oft und meistens nur aus der Rückschau erkennen können. So wie die Jünger von Emmaus im Rückblick sagen konnten, brannte nicht unser Herz. Da auf einmal wird es vor ihnen gegenwärtig, was eigentlich Vergangenheit war. Auf einmal wird es ihnen deutlich, dass es eine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn war. Im Rückblick auf einmal wird ihnen diese Erkenntnis geschenkt durch den Heiligen Geist, der sie erinnert. Ich möchte sagen, das ganze Evangelium, das wir in der Heiligen Schrift finden, bei den vier Evangelisten, ist nichts anderes als Erinnerung. Erinnerung an das, was war, was plötzlich im Licht des Heiligen Geistes gegenwärtig wird, ganz neu erkannt wird. Den Jüngern waren ja die Augen gehalten. Und deswegen hat Jesus manchmal sogar sagen müssen, redet nicht darüber, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Oder er hätte noch sagen können, bis der Heilige Geist euch die Augen öffnet und euch endlich an all das erinnert, was ich gesagt habe. Die Evangelien sind wirklich lebendige Erinnerung durch den Heiligen Geist gegeben, damit wir etwas verspüren von diesem brennenden Herz, das in den Jüngern war, das sie gar nicht erst wahrgenommen hatten, sondern erst ihnen bewusst gemacht werden musste, nachdem der Herr von ihnen gegangen war und ihnen den Heiligen Geist geschickt hat. Für uns ist auch Erinnerung etwas ganz Wichtiges, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Zum Beispiel die Erinnerung an die Geschichte unseres Lebens. Es ist zum Beispiel auch gut, während der Exerzitien einmal darüber nachzudenken, in welchen Situationen meines Lebens ist Gott mir auf wunderbare Weise begegnet. Manchmal kann man es erst im Rückblick erkennen, wozu etwas gut war, was einem im Moment wie eine Katastrophe oder wie ein Strich durch die Rechnung vorkam. Man meint manchmal, Gott sei wie ein Willkürvater, der dem Kind das Spielzeug aus der Hand nehmen will. Nein, er muss uns manchmal etwas nehmen, um uns etwas Besseres geben zu können. Auf einmal im Rückblick erkennen wir, wozu das gut war, was im Moment für mich vielleicht ein Schmerz oder ein Abschied bedeutete. Charles de Foucault, der berühmte Wüstenheilige, hat nach seiner Bekehrung den Weg zunächst einmal gesucht nach Nazareth. Er wollte das verborgene Leben Jesu, wollte er erspüren und selber auf sein eigenes Leben übertragen. Und da machte er sich Notizen bei Exerzitien, die er in Nazareth hielt, und schrieb auf seine Erinnerungen an die Vergangenheit, und zwar ich, meine Vergangenheit, meine Sünden. Und dann in einem zweiten Teil, ich, meine Vergangenheit, die Barmherzigkeit Gottes. Da schreibt er unter anderem, mein Leben begann tot zu sein, oder vielmehr, es war in deinen Augen bereits tot. Und in diesem Zustand des Todes erhieltest du mich noch, du erhieltest in meiner Seele die Erinnerung an die Vergangenheit. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Charles de Foucault war ein Tunichtsgut. Er hatte sein Leben weggeworfen, wie der verlorene Sohn. Er meinte, in den Vergnügungen des Alltags den Sinn des Lebens zu finden. Er hatte das Geld, er war von Adel, er konnte sich alles leisten. Er hatte mit Frauen Affären und fühlte sich nur wohl in Gesellschaft, von Kumpanen, mit denen er zusammen seine Saufgelage halten konnte. Und später im Rückblick erkennt er, und der Heilige Geist erinnert ihn, war deine Seele nicht tot? Fühltest du dich nicht einsamer und trauriger als in meiner Gegenwart? Und da auf einmal wird ihm deutlich, wie der Herr ihn führen wollte und wie doch diese Lampe in seinem Herzen nie erloschen war. Dieser Rückblick auf seine sündige Vergangenheit ist zugleich auch der Rückblick auf die Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes. Der heilige Augustinus hat das in seinen berühmten Confessiones ja auch zu einer ganz großartigen Literatur werden lassen. Das Wort Confessiones hat ja eine Doppelbedeutung. Es bedeutet Bekenntnis, also er erinnert sich an seine Vergangenheit und bekennt sein sündiges Leben, zugleich aber auch Lobpreis. Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes, die ihm begegnet ist, gerade dort, wo er auf dem Tiefpunkt seines Lebens war. Ich erinnere mich an manchen Gefangenen, dem ich begegnet bin, als ich noch Gefängnisseelsorger war, der sagte, musste ich so tief fallen, um hier meinem Gott zu begegnen? Und da auf einmal ist die kostbare Erinnerung da, dass ja die Schuld die Materie ist, die Gott verwandeln will in Liebe, in Barmherzigkeit, in Lobpreis und in Dank. Man muss Acht geben. Der Teufel bedient sich manchmal auch der Erinnerung, indem er uns einreden möchte, deine Vergangenheit wirst du nie mehr loswerden. Das, was du getan hast, kann kein Mensch und auch kein Gott vergeben. Diese Sünde wird dir immer anhaften. Ich habe das bei manchen Leuten erlebt, die so ein bisschen zum Skrupulantentum geneigt haben und die dann immer wieder in der Beichte dieselben Dinge aus der frühen Kindheit oder Jugendzeit bekennen mussten, die es einfach nicht los wurden, denen der Teufel dauernd eingeredet hat, das haftet dir an, das wirst du nicht los. Eines müssen wir wissen, wenn wir schon in dem Zusammenhang darauf zu sprechen kommen, Gott hat eine wunderbare Vollmacht. Er hat die Vollmacht, etwas aus dem Nichts ins Dasein zu rufen. Deswegen sind wir hier. Und deswegen existiert die ganze Welt. Er hat aber auch die Vollmacht, etwas vom Dasein ins Nichts zurückzurufen. Unsere Schuld. Ich betone, ins Nichts zurückzurufen. Da bleibt nichts mehr übrig, nicht einmal mehr die Erinnerung. Und wenn die Erinnerung dann durch den Heiligen Geist verwandelt in Lobpreis. Das heißt also, wenn Sie in der Erinnerung an Ihre sündige Vergangenheit dazu kommen, dass Sie verzagt werden oder gar verzweifeln, dann hat der Teufel seine Hand im Spiel gehabt. Wenn Sie aber im Hinblick auf Ihre sündige Vergangenheit die Barmherzigkeit Gottes betrachten, die Ihnen die Sünden vergeben hat, ja, dann auf einmal werden sie in Lobpreis geführt werden und werden den Herrn noch mehr lieben können, als sie ihn geliebt hätten, wenn sie nie gesündigt hätten. Es ist wahrhaftig so. Ich kann mir vorstellen, wir haben heute Morgen beim Gottesdienst von dem Schächer am Kreuz gesprochen, dem Verbrecher, bei dem das Lämpchen auch noch nicht ausgegangen war. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann wahrhaftig ein Sünder war, also ein Mörder war. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann auf einmal im Blick auf die Barmherzigkeit, die er erfahren hat und die Vergebung seiner Schuld, auf einmal zum Lobpreis kommen konnte in Bezug auf die Schuld, dass er gerade je größer die Schuld war, desto überfließend größer die Barmherzigkeit Gottes gewesen ist, die er jetzt erfahren hat. Deswegen hat der verlorene Sohn, der Heimgekehrte, viel größere Liebe zum Vater haben können als der Daheimgebliebene. Deswegen sagt ja Jesus, wem viel vergeben wurde, der liebt auch mehr. also kein Grund zur Verzweiflung, sobald wir im Blick auf unsere Vergangenheit anfangen, traurig zu werden oder verzweifelt zu werden, hat der Teufel seine Hand im Spiel. Ich möchte das anhand einer Geschichte, die mir gerade wieder gekommen ist, Ihnen verdeutlichen, die Wladimir Solowjew uns hinterlassen hat über die beiden Eremiten. Ich lese einmal vor. In der Einsiedelei von Mitra lebten ihrem Seelenheil zwei Eremiten. Ihre Klausen waren nicht weit voneinander entfernt, aber sie sprachen niemals miteinander, höchstens, dass sie zuweilen ihre Psalmen im Wechselgesang beteten. So verlebten sie viele Jahre. Ihr Ruhm begann sich über Ägypten und die Nachbarländer auszubreiten. Einstmals nun gelang es dem Teufel, in beiden Seelen das gleiche Vorhaben zu wecken. Und sie nahmen, ohne ein Wort zueinander zu sagen, ihre Arbeit aus Palmblättern geflochtene Körbe und Matten und gingen zusammen nach Alexandria. Dort verkauften sie ihre Arbeit und dann zechten sie 3 Tage und 3 Nächte hindurch mit Trunkenbolden und Buhlerinnen und kehrten dann in ihre Einsiedelei zurück. Der eine von beiden weinte bitterlich und war bekümmert. Ich, Ruchloser, jetzt bin ich ganz verloren. Solch eine Raserei, solch ein Schmutz kann durch nichts mehr gut gemacht werden. Umsonst waren all meine Fasten, meine Mühen und Gebete. Mit einem Male habe ich alles unwiederbringlich vernichtet. Der andere geht neben ihm her und singt froher Stimme seine Psalmen. Bist du wahnsinnig geworden oder was ist mit dir geschehen? Warum? Ja, weil du dir gar keinen Kummer machst. Worüber sollte ich mir Kummer machen? Was sagst du? Ja, wegen Alexandria. Was ist mit Alexandria? Ehre sei dem Höchsten, der diese berühmte Stadt gebaut hat. Ja, was wir in Alexandria getrieben haben. Das ist doch klar. Wir haben Körbe verkauft, haben zum heiligen Markus gebetet, wir sind in die anderen Tempel gegangen und haben den frommen Statthalter in seinem Palast aufgesucht. Wir haben mit Donna Leonilla, die uns Mönchen wohlgesinnt ist, Zwiegespräch gepflogen. Und haben wir nicht im Hause von Buhlerinnen die Nacht verbracht? Gott soll uns bewahren, den Abend und die Nacht verbrachten wir in der Unterkunft beim Patriarchen. Ihr heiligen Märtyrer, du hast deinen Verstand verloren. Und wo haben wir uns mit Wein betrunken? Wein und Speise haben wir vom Tisch des Patriarchen erhalten, zu Ehren des Festes der Opferung Mariens, der heiligsten Mutter Gottes im Tempel. Unseliger! Und mit wem küssten wir uns, um von Schlimmerem zu schweigen? Mit dem heiligen Kuss ehrte uns beim Abschied der oberste Vater, der ruhmwürdige Erzbischof der hohen Stadt Alexandria und Ägypten, Libyen und Pentapolis, der Richter der christlichen Welt, Vater Timotheus, mit allen Vätern und Brüdern des gotterwählten Klerus. Was ist mit dir? Du spottest wohl meiner? Oder bist du infolge der gestrigen Gräuel vom Teufel selbst besessen? Mit abscheulichen Buhlerinnen hast du, Ruchloser, dich geküsst? Nun, ich weiß nicht, wer von uns beiden vom Teufel besessen ist. Ich, der ich mich an den Gaben Gottes und dem Wohlgefallen unserer frommen Vorgesetzten freue und den Schöpfer mit allen seinen Geschöpfen lobe, oder du, der du hier rasest und das Haus unseres ruhmwürdigen Vaters und Patriarchen ein Buhlhaus nennst und ihn selber und seinen Gott wohlgefälligen Klerus wie wirkliche Buhlerinnen beschimpfst? O du Abtrünniger, du Ausgeburt des Arius, es sind des verabscheuungswürdigen Apollinaris arg verfluchte Reden. Und der um seinen Sündenfall Bekümmerte fiel über seinen Gefährten her und fing an, ihn aus Leibeskräften zu schlagen, und dann gingen sie schweigend
in ihre Klausen. Der eine gab sich die ganze Nacht seinem Kummer hin und erfüllte die Einsiedelei mit seinem stöhnenden Seufzen, er raufte sich die Haare, warf sich zur Erde, schlug sich den Kopf blutig. Der andere aber sang frohgemut und ruhig seine Psalmen. Und dem von Reue erfassten Eremiten kam am Morgen der Gedanke, weil ich durch ein langjähriges asketisches Leben schon besondere Gnadengaben des Heiligen Geistes hatte, die sich schon durch Wunder und Zeichen zu äußern begannen, bin ich, da ich mich nun der Sinnenlust ergab, der Sünde gegen den Heiligen Geist schuldig geworden, was dem Worte Gottes zufolge weder in dieser noch in der anderen Welt vergeben werden kann. Ich habe die Perle himmlischer Reinheit innerlich den Dämonen vorgeworfen. Die haben sie jetzt zertreten. Jetzt werden sie sich gegen mich wenden, um mich zu zerfleischen. Wenn ich aber in jedem Falle ganz und gar verloren bin, was soll ich dann weiter in der Wüste? Er ging von dort weg und führte ein noch schlimmeres Leben. Später wurde er eines Mordes wegen zum Tode verurteilt. Der andere aber führte sein frommes Leben fort und erreichte einen sehr hohen Grad von Heiligkeit. Als sein Sterbetag kam, erblühte sein siecher und vertrockneter Leib in Jugend und Schönheit. Ein Glanz ging von ihm aus und die Luft war von Wohlgerüchen erfüllt. Es ist also wahr, alle Sünden sind nicht so schlimm wie die Verzagtheit. Diese Geschichte hat natürlich einen kleinen Hintergrund oder einen wichtigen Hintergrund, den wir nicht übersehen dürfen, nämlich der eine hatte seine Sünden gebeichtet und sie waren weg. Und damit auch die Erinnerung weg. Auch bei Gott war sie weg. Wenn ich meine Sünden beichte, ich sagte schon einmal, hat Gott die Vollmacht und nimmt sie wahr, sie aus dem Dasein ins Nichts zurückzurufen. Sie sind nicht mehr existent. Es ist also nicht nur so, wie es in einem Lied heißt, er warf meine Sünden ins äußerste Meer wie einen Felsbrocken. Nein, er löst sie auf ins Nichts. Das heißt also, ich brauche ihrer nicht mehr zu gedenken, weil der Herr sich auch nicht mehr daran erinnert. Und sofern ich mich daran erinnere und darüber in Verzweiflung gerate, wie dieser Mann, der diese Sündenvergebung nicht erfahren hatte, hat der Teufel seine Hand im Spiel. Das ist übrigens, das sei in Klammern gesagt, der eigentliche Grund des sogenannten Beichtgeheimnisses, nicht, dass der Priester das Dienstgeheimnis zu wahren hat, dass er etwas, was jemand gebeichtet hat, nicht ausplaudern darf, sondern der Priester hat sich dem Vergessen Gottes anzuschließen. Sofern er aber seiner Vergangenheit gedenkt, der Penitent, der Sünder, sofern er seiner Vergangenheit gedenkt, wird er nur noch im Licht der Barmherzigkeit Gottes seine Vergangenheit betrachten. Und dann gibt es nur noch Lobpreis. Das ist das Gegenteil von Verzweiflung. Nur noch Lobpreis. Also, ich kann Ihnen nur sagen, werden Sie lobpreisende Menschen im Blick auf Ihre Vergangenheit und betrachten Sie einmal Ihr ganzes Leben, auch Ihr schuldhaftes Leben, und zwar in dem Licht, in dem Gott uns im Heiligen Geist uns erleuchten will und beschenken will mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Dann bleibt wirklich nur noch das, was Augustinus zur Literatur, zur kostbaren Literatur hat werden lassen, der Lobpreis, die Confessionis, wie er sie uns geschenkt hat. Man kann die Weltgeschichte eigentlich nur unter dem Blick der Barmherzigkeit Gottes zunächst einmal betrachten. Man kann die Weltgeschichte zum Beispiel linear zeitlich betrachten. Das heißt also, alle Entwicklungen und alle Geschehnisse auf dieser Erde konvergieren in irgendeiner fernen Zukunft
deren genauer Ablauf uns gar nicht bekannt ist, an dessen Ende aber feststeht das Lebensende und letztlich auch das Weltenende. Aber die Folge dieser Betrachtung, dieser linearen Betrachtung, könnte Angst, Unsicherheit und Pessimismus sein. Es gibt Menschen, die die Zukunft nur grau in grau und dunkel sehen und Angst bekommen. Es gibt aber auch eine andere Betrachtung, nicht linear, indem ich also die Jahre in die Zukunft hineinprojiziere, sondern heilsgeschichtlich. Heilsgeschichtlich konvergieren alle Dinge dieser Welt in Christus, dem Gekreuzigten. In ihm ist bereits alles ablesbar. Er ist ja das Alpha und das Omega, der alles zusammenfasst. In ihm ist gewissermaßen schon das Schicksal der ganzen Welt besiegelt. Und wenn ich das so betrachte, dann kann ich in große Freude, in großes Vertrauen hineingeführt werden und zu einem großen Optimismus gelangen. Man muss sich also, ich will mal sagen, die Weltgeschichte so vorstellen wie einen Kreis, in deren Mitte dieser Punkt ist Jesus Christus. Und von ihm aus ist alles gleich gegenwärtig. Deswegen wird er zum Beispiel auch gezeigt auf den Kreuzesdarstellungen, wie das Blut Christi auf den Schädel Adams fließt. Sie haben doch bestimmt schon diese Kreuzesdarstellung gesehen, wo zu Füßen des Kreuzes ein Totenschädel liegt. Manche deuten das so, das sei ein Memento Mori, also eine Erinnerung, dass wir sterbliche Wesen sind. Nein, es geht auf diese uralte Kreuzeslegende zurück, dass das Kreuz genau an dem Ort aufgerichtet worden ist, wo Adam sein Grab hatte und der erste erlösende und reinigende Blutstropfen vom Kreuz ist auf den Schädel Adams geflossen und hat ihn erlöst. Das bedeutet also, das Kreuzesereignis, das Christusereignis hat eine Gleichzeitigkeitsbedeutung, dass also die alttestamentliche Welt genauso erlöst ist wie die neutestamentliche Welt. Das heißt also, dass bereits die Patriarchen des alten Bundes Anteil hatten am Erlösungsgeschehen Christi. Sonst könnten wir zum Beispiel gar nicht begreifen, wie Jesus auf dem Berge Tabor sich mit Mose und Elia in ein Zwiegespräch hineinbegeben kann. Sie sind alle gleichzeitig in dem Christusgeheimnis mit erlöst. Wenn wir die ganze Weltgeschichte so betrachten, ist es klar, dass am Ende alles gut sein wird und die Schöpfung wirklich vollendet sein wird. Daran will uns der Heilige Geist erinnern, immer wieder neu erinnern. Wir sollen also nicht nur die Dinge betrachten in der menschlichen Perspektive, sondern in der göttlichen Perspektive der Heilsgeschichte. Und noch etwas. Der Heilige Geist lehrt und erinnert uns nicht nur, die Wahrheiten horizontal wahrzunehmen, so eine Wahrheit neben die andere zu stellen, sondern sie vertikal zu betrachten. Er will uns immer tiefer einführen in die Erkenntnis der Dinge, die uns Gott offenbart. Und das ist etwas, was ein dauernder Prozess im kirchlichen Leben ist. Die Kirche ist wie eine Person. Sie ist immer die betende Kirche, sie ist immer die meditierende Kirche und im Laufe der Jahrhunderte dringt sie immer tiefer ein und wird eingeführt durch den Heiligen Geist in das tiefere Verständnis der Wahrheit. Und wir haben sie noch längst nicht durchdrungen und erfasst. Immer tiefer werden wir eingeführt. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn bestimmte Aspekte der Wahrheit zu bestimmten Jahrhunderten herausgehoben wurden. Denken wir zum Beispiel an die Herz-Jesu-Verehrung. Von der Herz-Jesu-Verehrung steht mit expliziten Worten eigentlich nichts in der Heiligen Schrift, obwohl in der Heiligen Schrift die Herzensliebe Gottes durchaus erwähnt wird. aber die spezifische Herz-Jesu-Verehrung hat sich herausgebildet aus der meditierenden und betenden Kirche. Oder denken wir an die Marienverehrung. Wie oft höre ich von den Protestanten, dass sie sagen, wo steht das in der Heiligen Schrift? Was ihr Katholiken über Maria glaubt und dass ihr zu Maria betet, als eure Fürsprecherin. Ja, wir müssen bedenken, die Kirche ist eine meditierende Kirche, die immer tiefer eingeführt wird in die Wahrheit. Da ist kein Widerspruch zur Heiligen Schrift, aber es steht nicht alles mit ausdrücklichen Worten so in der Heiligen Schrift, wie der Heilige Geist es uns immer mehr und immer mehr Schritt für Schritt offenbart. Das gilt aber nicht nur für die Kirche insgesamt, das gilt für einen jeden von uns. Ich möchte fast sagen, jedes offenbarte Wort Gottes in der Heiligen Schrift kann der Heilige Geist gebrauchen, um uns in die volle Wahrheit einzuführen, weil jedes Wort der Heiligen Schrift eine Türe ist, durch die man eintreten kann, in die Wahrheit, bis wir auf den Grund der Wahrheit gelangen. Es hat Heilige gegeben, von denen ich weiß, die haben nur ein einziges Schriftwort betrachtet und ihr ganzes Leben hindurch nur von diesem einen Wort gelebt. Wird ja berichtet aus dem Leben des heiligen Antonius des Großen, dem Wüstenvater, dass eines Tages ein junger Mönch ihn besuchen wollte. Und als er in die Nähe der Zelle des heiligen Antonius kam, da hörte er, wie Antonius gerade den ersten Psalm anstimmte, in dem es heißt: Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und als er den Antonius diesen Psalm rezitieren hörte, drehte er sich um und ging wieder weg. 15 Jahre später oder 20 Jahre später begegnete er wieder dem Altvater Antonius und er fragte ihn: Wo bist du so lange gewesen? Ich habe dich ja 20 Jahre nicht gesehen. Und da gab der junge Mönch zur Antwort: Ich habe in diesen 20 Jahren versucht, der zu werden, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Er hat also 20 Jahre von diesem Vers gelebt. Das ist unglaublich. Oder es wird berichtet vom heiligen Josef von Cupertino, das war auch ein interessanter Heiliger, dass er nur ein einziges Wort hatte, das ihn faszinierte und das ihm eine Speise fürs ganze Leben war. Nämlich: Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Von diesem Wort hat der Heilige Geist ihm eine Speise, ein Brot bereitet, von dem er das ganze Leben gelebt hat. Sonst galt er so mehr als einfältig und gedankenverloren, weil er immer eigentlich so in Gott vertieft war, dass er fast wie ein Tölpel daherkam, weil er ganz mit seinem Herzen und seinen Sinnen in Gott versunken war. Er galt als weltuntauglich sozusagen. Man machte sich über ihn lustig. Und deswegen war wohl auch gar keine Möglichkeit in Aussicht, dass dieser Mann Theologie lernen oder gar zum Priester geweiht werden konnte. Und tatsächlich war es so, dass man es wagte, ihn zur Prüfung einem Theologen vorzustellen, der ihn darauf prüfen sollte, ob er die Theologie auch so beherrsche, dass man ihn zum Priester weihen könne. Und als er dem Theologen vorgestellt wurde, da sagte dieser Professor zu ihm: Leg mir doch mal die Stelle aus, wo es da heißt in der Heiligen Schrift: Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Da war Josef von Cupertino in seinem Element. Da konnte er sprudeln, da konnte er ein Zeugnis geben, was den Professor mundtot gemacht hat. Der konnte es nicht fassen, wie ein Mensch so voller Weisheit und Wahrheit war von dem einen einzigen Wort. Also wie gesagt, der Heilige Geist hat die Möglichkeit, uns ein Wort der Schrift so zu erschließen, dass es für uns eine Türe wird, durch die wir eintreten können, bis auf den Grund der Wahrheit. Wir brauchen gar nicht alles und vieles zu wissen, vielleicht nur das eine, um anhand dieses einen einzudringen und hineingeführt zu werden durch den Geist in die volle Wahrheit. Das sind wunderbare Dinge. Das kann jeder. Da braucht man kein großer Theologe zu sein. Also wie gesagt, das ist das Vertikale, immer tiefer hineindringen. Wir müssen nicht horizontal Wahrheit an Wahrheit und Wissen an Wissen knüpfen, sondern entscheidend ist, dass wir der Wahrheit begegnen in der Person Gottes selber. Er ist die Wahrheit. Das ist für mich übrigens auch ein Grund eines Optimismus in Bezug auf die Kirche, die niemals herausfallen wird aus der Wahrheit. Erstens mal, Christus hat ihr den Heiligen Geist verheißen, der sie immer tiefer einführt in die Wahrheit und sie auch in der Wahrheit erhält. Aber zweitens, noch etwas. Wenn die ganze Kirche übersät wäre von Irrlehre, es gab ja mal Zeiten, da hat man gemeint, es war in den frühen christlichen Jahrhunderten, als der Arianismus sich ausbreitete und auch zu einer Art staatspolitischen, ideologischen Element wurde, da meinte man, fast der ganze Erdkreis und die katholische Kirche sei durch den Arianismus, der die Gottheit Christi leugnete, vergiftet worden und aus der Wahrheit herausgefallen. Um dann zu erleben, dass die katholische Lehre sich immer wieder durchgesetzt hat. Warum? Ganz einfach, weil die Wahrheit kein System, sondern eine Person ist. Weil die Wahrheit mit Gott identisch ist. Weil Gott immer derselbe bleibt, gestern, heute und in Ewigkeit. Deswegen müssen wir überhaupt keine Angst haben, auch wenn es so und so viele Irrlehren, es gibt ja den Arianismus heute auch noch, es gibt viele Leute, die Jesus nur als einen guten Menschen sehen, als einen Sozialreformer, als weiß Gott was, als einen Philosophen und nicht mehr als Gott und Gottmensch oder Erlöser und so weiter. Also Irrlehren sind heute nicht mehr so sehr System, aber sie beherrschen immer noch die Gemüter vieler Menschen. Aber wir müssen nie Angst haben, dass die Wahrheit verloren geht, weil die Wahrheit in Gott begründet ist und eine Person ist und nicht ein System. Deswegen gilt wirklich dieses Wort von Chesterton: Wie oft schien es, als würde die Kirche vor die Hunde gehen, aber es war immer der Hund, der starb. Also Jesus sagte ja im Johannesevangelium in seinen Abschiedsreden: Ich hätte euch noch vieles zu sagen, ihr könnt es aber jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Interessant. Der Heilige Geist wird uns sagen, was er hört. Er ist für uns sozusagen das Prinzip des Hörens. Das will uns einfach sagen, die Wahrheit, ich habe es ja schon erwähnt, anhand auch der berühmten Rede, die Papst Benedikt XVI. Am 22. September 2011 vor dem Bundestag gehalten hat, wo er darauf hingewiesen hat, die Wahrheit ist vorgegeben. Deswegen können wir sie nicht neu bestimmen und neu etwa herstellen oder parlamentarisch mehrheitlich beschließen. Die Wahrheit kann man nur hörend empfangen. Deswegen das Gebet von Salomo: Herr, schenk mir ein hörendes Herz. Die Politiker, die damals die Rede wirklich verstanden hätten, das waren nicht viele, die mussten einfach erkennen, Politik ohne Gott, das geht nicht. Wo Gott nicht als Wahrheit im Hintergrund steht, da wird alles andere zur Ideologie und zu irgendeiner menschengemachten Lehre. Gott ist das Prinzip der Wahrheit.
Ja, und diese Wahrheit hat noch eine besondere Eigenschaft, weil sie mit dem lebendigen Gott identisch ist. Deshalb entzündet sie auch die Herzen, bewegt die Herzen. Das ist das Besondere. Wir erfahren die Wahrheit nicht wie ein System oder wie eine mathematische Formel, sondern Wahrheit ist etwas, was unser Herz erschüttern kann, bewegen kann, zur Liebe führen kann. Das ist das Besondere daran. Deswegen ist es ja auch bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus so gegangen, dass als Jesus ihnen die Wahrheit erschloss, ihr Herz anfing zu glühen und zu brennen. Brannte nicht unser Herz? Und deswegen betet die Kirche immer wieder: Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Und das ist genau das, was der heilige Paulus meint, wenn er die Gemeinde von Rom aufruft: Lasst euch vom Geist entflammen. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pfarrer Winfried Abel für diesen 5. Vortrag aus unseren Radioexerzitien im Bergkloster Bestwig im Sauerland.